Ich denke, die vielen Prediger, die kennen das. Ne? Wenn man die Wahl hätte, einen Text auszusuchen, dann wäre das wahrscheinlich heute nicht unbedingt dieser Text, den man gewählt hätte. Ein Text, der hauptsächlich aus 12 Namen besteht. Aber auch der ist wichtig, der steht in der Bibel und ich glaube, da passiert extrem viel Wichtiges. Deswegen lass uns gemeinsam Markus 3, Vers 13 bis 19 lesen. Ich habe den auch hier an der Wand. Markus 3, Vers 13 bis 19. Die Berufung der 12. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, also Jesus ging auf einen Berg und er rief zu sich, welche er wollte, und sie gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein. Und jetzt folgen die 12 Namen. Simon, ihm gab er den Namen Petrus und Jakobus und den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus und den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Wenn wir die Möglichkeit hätten, ein Team zu wählen, und das Bild hat mir irgendwie so gefallen, ein kleiner sympathischer Junge, der gerne Fußball spielt. Als wir damals als Jungs Fußball gespielt haben und ein Team gewählt haben, wie läuft das meistens ab? Wir gehen her, nehmen meistens zwei Leute, meistens auch sehr starke Leute, setzen die restliche Mannschaft davor und sagen, okay, jetzt darf jeder wählen. Und was macht man? Jeder geht her und zieht sich natürlich zuerst die Person, zuerst die Stärksten. Ne? Zuerst werden die Stärken rausgeholt, dann wird der Torwart rausgeholt, der Beste, den man für sein Team hat. Und so nach und nach geht man sozusagen in die letzten Reihen. Ne? Und ich mag, muss ich ehrlich sagen, diese Wahl irgendwie nicht ganz so, weil sie offensichtlich zeigt, wer am Ende eigentlich übrig bleibt. Aber so gehen wir als Menschen vor. Wir wählen zuerst meistens die Starken und dann geht es halt hinten raus, das notwendige Übel. Und wenn wir auch so in die Gesellschaft gucken, zum Beispiel die Nationalelf, ne? Unsere deutsche Fußballmannschaft, sie besteht aus den Fußballern, die eigentlich die Besten Deutschlands sind. So hätte man das eigentlich meinen sollen. Und deswegen, so ticken wir Menschen. Wenn wir hergehen und ein Team zusammen wählen, dann wählen wir in der Regel die Besten. Und deswegen ist es so interessant zu sehen zu unserem Predigttext, wen hat eigentlich Jesus gewählt? Welche Personen, welche Jünger hat er herausgerufen, um in dieses Apostelamt zu berufen? Und deswegen ist es ganz interessant, an welcher Stelle wir uns befinden. Wir stehen hier an einer Stelle, wo es ja eine heißgeschichtliche Wende hat. Oder die Frage, wir stellen uns verschiedene Fragen. Wieso sind es 12? Wieso sind es irgendwie nicht 7 oder 3? Wieso, wir sehen an anderer Stelle in Lukas 10 zum Beispiel, sehen wir von 72 Jüngern, die Jesus ausgesandt hat. Was macht diese 12 Jünger so besonders im Vergleich zu den anderen Jüngern, wo wir sehen, dass viel mehr Leute ihm gefolgt sind? Und wieso bekommen sie eine besondere Stellung? Was waren das für Menschen? Und wieso gibt ihnen Jesus eigentlich Beinamen? Oder besser gesagt, heute würden wir sagen, wieso gibt ihnen Jesus Spitznamen? Und was lernen wir am Ende aus der ganzen Situation oder was nehmen wir mit? Ein kurzer Rückblick, wir haben gesehen in den Versen vor, dass Jesus die Jünger beruft, er macht sie zum Menschenfischer und sie haben gesehen, wie Jesus einfach mit Vollmacht gepredigt hat. Sie haben gesehen, ja, wie der Sohn Gottes mit Vollmacht ausgestattet worden ist. Er hat Geister ausgetrieben, die haben gesehen, wie er mit dem Sabbat umgegangen ist, mit den Pharisäern. Sie waren dabei, als die verkrüppelte Hand geheilt worden ist. Und sie lernen im Prinzip die Wirkung des Evangeliums kennen. Sie sehen, was daraus passiert und sehen auch diese doppelte Auswirkung. Sie sehen, dass es zum einen, man sieht, dass Glauben entsteht, Leute folgen Jesus und man sieht auf der anderen Seite diesen Unglauben. Man sieht Nachfolger und man sieht Leute, die damit verfeindet sind. Und man sieht einen Frieden und einen Hass. Und bei all dem sind sie vorne mit dabei und erleben Jesus ganz live. Und jetzt befinden wir uns in Vers 13. Und wir gehen Vers für Vers durch und da heißt es, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte und die gingen zu ihm. Von dem See Genezareth geht Jesus jetzt nun auf einen Berg. Und es mag vielleicht ein kleines Detail sein, was wir hier lesen. Aber wir können sehen in der Schrift, wenn Berge erwähnt werden, dann passiert hier immer etwas Wichtiges. Da geschieht Offenbarung und da geschieht Weisung. Auf Bergen passiert in der Schrift oft etwas Wichtiges und Wegweisendes, wo Gott sich mitteilt und wo man sich ausrichtet. Ein paar wenige Beispiele. Als Mose durch die Wüste wandert, dann kommt er auf den Berg Horeb und dort bekommt er den Auftrag, nach Ägypten zu gehen, nachzulesen in 2. Mose 3, Vers 1. Oder auf dem Berg Sinai bekommt Mose die 10 Gebote. Oder denken wir zum Beispiel an die Bergpredigt von Jesus. Oder auf dem Berg der Verklärung sehen wir, wo die Herrlichkeit Jesus strahlt und Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Oder der Missionsbefehl aus Matthäus 28, Vers 6, wo es darum geht, dass die Jünger herausgehen sollen und zu predigen in aller Welt und zu Jünger machen, dann geschieht das auf einem Berg. Auch hier lesen wir, dass Jesus sie zu einem Berg ruft. Also merken wir, was jetzt folgt, was Jesus jetzt sagt, das ist wichtig, das ist wichtig. Er rief zu sich, welche er wollte, und sie gingen zu ihm. Die Parallelgeschichte oder das Parallelereignis finden wir in Lukas Evangelium. Da sehen wir das Ganze, wie Lukas das beschrieben hat. Und hier lesen wir, dass Jesus die ganze Nacht verbracht hat im Gebet mit seinem Vater. Und als es hell geworden ist, rief er die, die er wollte. Es gab keinen Bewerbungsprozess. Es gab keine Testphase oder irgendein Probearbeiten, so wie wir es wahrscheinlich heute machen würden. Sondern ich glaube, an der Stelle war es eine ganz souveräne Wahl und keine Menschensache. Das sehen wir auch bestätigt, oder wieso ich das so sage, ist, das sehen wir an der zweiten Abschiedsrede von Jesus, wo er es zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und jetzt kommt's, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus hat ganz bewusst diese 12 Männer gewählt. Und ich möchte gar nicht auf das Thema Erwählung oder freier Wille, hätten sich auch anders entscheiden können oder hin und her. Nein, ich glaube, hier ist es eine ganz bewusste Erwählung dieser 12 Jünger gewesen. Und selbst ein Judas, der ihn später verraten hatte, wurde ganz bewusst von Jesus hineingewählt. Johannes 6, Vers 63, lesen wir es. Der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Jesus hat es ganz genau gewusst, was passiert, und er hat genau diese 12 gewählt. Das Erstaunliche ist, dass wenn er ganz genau gewusst hat, wen er erwählt hat, dann ist es noch so erstaunlicher zu sehen, wen er in das Apostelamt gewählt hat. Und wir sehen zum einen das, wie er die Apostel gewählt hat, aber wir sehen auch, wen er nicht wollte, wen er nicht dazu erwählt hat. Und mit dieser Wahl verwirft er eigentlich ganz klar die jüdische Führung. Er wählt nicht Schriftgelehrte, Pharisäer und Sadduzäer, die sich selbst für gerecht gehalten haben, die immer den Sabbat geheiligt haben, die Gesetze, die Tora auswendig gekonnt hatten. Nein, er hat die Selbstgerechten an der Stelle verworfen. Und er wählt eine neue Leitung für das Volk, für Gottes Volk. Eine neue geistliche Leitung. Er reformiert nicht den jüdischen Glauben. Er repariert nicht das alte Volk, sondern wir sehen hier, dass er eine neue Leitung einsetzt. Und das geschieht in Übereinstimmung mit Gott. Und daher gibt es auch die Meinung, dass es ein Ersatz, dass die 12 Jünger ein Ersatz für die 12 Stämme Israel sein könnten. Wieso? Weil die alte Leitung den Messias verworfen hat. Wir haben den letzten Sonntag auch die Verse gelesen, die kurz vorher dran stehen. Da heißt es, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Sie wollten Jesus umbringen. Später bezeichneten die Pharisäer Jesus sogar als Beelzebub, als Teufel oder als Dämon. Das heißt, wir sehen hier eine völlige Ablehnung von Jesus Christus als Messias und Retter. Und als Messias und Retter, der ihnen eigentlich Jahre vorher schon durch die Schrift vorausgesagt wurde. Und er wählt 12 Jünger, die er als Grund der weltweiten Gemeinde aufbaut. Jesus hat mit den Jüngern eine Grundlage, eine Basis berufen. Und er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Indem sie mit ihm unterwegs waren und von ihm gelernt haben und von ihm ausgewählt wurden und ausgesandt wurden. Und daher auch unser Wochenvers in Epheser 2, Vers 19 und 20, lesen wir nochmal vor. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist. Die Apostel werden berufen zur Grundlage des Hauses. Und das ganze Fundament wird an dem Eckstein, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, von Arnold ausgerichtet. Und es heißt auch an manchen Stellen Schlussstein. Das neue Haus besteht also jetzt aus Juden und Heiden. Das ist in Epheser 3, Vers 5 bis 6, können wir das nachlesen. Wenn wir über die erste Gemeinde lesen, so was hat die erste Gemeinde ausgezeichnet? In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir merken einfach hoffentlich jetzt, dass die Apostel einen wichtigen Bestandteil in der Gemeinde sind. Aber was macht jetzt, also zu was beruft Jesus diese Jünger? Das lesen wir in Vers 14 und 15. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussende zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Wenn ich mir jetzt so das Mikro hier nehmen würde und würde durch die Reihen gehen und frage, was ist ein Apostel? Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, würdet ihr vielleicht euch wegducken und sagen, ah, wenn ich es mit einem Satz erklären müsste, was ist denn eigentlich ein Apostel, würdest du dich wegducken oder würdest du jetzt im Livestream sitzen und sagen, ah, gut, dass ich vor dem Fernseher bin und nicht hier, dann kann er mich nicht fragen. Und für mich war das einfach so ein Punkt, so, obwohl ich schon ewig lang hier in der Gemeinde bin, so, könnte ich mit einem Satz erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Apostel und einem Jünger, einem normalen Jünger? Apostel heißt Gesandter. Also jemand, ein Apostel ist jemand, der direkt von Jesus ausgesandt wurde. Wenn man so möchte, beginnt hier so eine zweite Stufe der Ausbildung. Und das Kennzeichen der Apostel war, dass sie von Anfang an mit Jesus dabei waren, um direkt von ihm zu lernen und ausgesendet zu werden. Und das sehen wir auch daran, dass an der Nachbesetzung der 12, als Judas sich das Leben genommen hatte, dann lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 20 folgendes. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne daran und sein Amt empfange ein anderer. So muss nun einer von den Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, seit seiner Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Es war wichtig für den nachfolgenden Apostel, dass er von Anfang an mit Jesus unterwegs war. Das war ein wichtiges Kriterium. Und wir wissen, dass bei der Wahl zwischen Josef und Matthias ist die Wahl auf Matthias gefallen. Wieso war das so wichtig? Nicht das Erlebte, die bisherigen Erfahrungen der Apostel, nicht ihr theologisches Verständnis, sondern allein von Jesus Christus sollten die Apostel gelernt haben. Pharisäer gaben das weiter, wie sie dachten, dass Gott wirkt. Aber die Apostel haben direkt von Jesus gelernt. Die Grundlage war also nicht ihre eigene Hoffnung, die eigenen Wünsche oder ihr theologisches Konzept, sondern sie waren Zeugen von dem, was Jesus getan und gelehrt hatte. Sie waren also ganz nah am Herrn dran. Und deswegen sollten sie auch predigen, deswegen sollten sie darüber reden, nicht von dem, was sie glaubten zu wissen, sondern was sie direkt von Jesus mitbekommen haben. Und daher wurden sie auch direkt von Jesus ausgestattet mit Vollmacht. Sie gehen mit der Kraft, die sie von Jesus bekommen haben. Und daher auch der Name Apostel, ein Gesandter oder ein Repräsentant. Und im orientalischen Verständnis war das auch wirklich so, dass die jüdische Führung, sie gingen oft nicht selber hin, sondern sie hatten Delegationen, die sie rausgeschickt hatten. Das sieht man oft an so Aussagen, wo sie fragen, ja, bist du nicht der? Und wenn sie ankamen, dann kamen sie in der Autorität der jüdischen Führung. Und sie sprachen auch in der Autorität der jüdischen Führung und so musste man sie auch behandeln. Das heißt, das war auch damals genauso das Verständnis dafür, die Jünger gingen hinaus und sie gingen mit der Autorität von Jesus, der sie gesandt hatte. Ich habe in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da gab es ein Interview oder ein Gespräch wurde geführt. Vielleicht kennt der ein oder andere die beiden Herrschaften. Das ist zum einen Pierre Vogel. Laut Wikipedia ist es ein Islamist, ein Moslem, auch ein Hassprediger. Und er hat mit dem anderen jungen Kerl da unten, das ist der Philipp Mickenbecker, viele kennen ihn vielleicht unter dem YouTube-Channel Real Life Guy. Philipp Mickenbecker, muss man kurz dazu sagen, ist ein junger Mann, der bekannt geworden ist durch viele YouTube-Videos. Er mit seinem Bruder und ein kleines Team, die bauen ganz verrückte Sachen und versuchen junge Menschen zu motivieren, rauszugehen, verschiedene Dinge zu tun. Aber dieser Philipp, der ist jetzt zum dritten Mal auch an Krebs erkrankt und die Ärzte geben ihm nur noch wenige Wochen bis Monate, bis er stirbt. Und Philipp ist Christ und er macht kein Geheimnis draus, sondern er geht damit raus, er führt gerade viele Interviews, steht zum Glauben, redet über Jesus und hat auch ein Buch rausgebracht, was hier angestrahlt ist. Und diese beiden haben ein Interview miteinander geführt oder ein Gespräch und ich habe mir gedacht, oh weia, ob das gut geht, ne? Ob das so klar ist. Und man muss dazu sagen, dieses Gespräch verlief sehr respektvoll, aber man merkt, der Philipp, der sagt das auch immer wieder, er ist kein Theologe, er kann sich jetzt nicht mit Pierre Vogel auf den biblischen Basis unterhalten, aber was er absolut klar gemacht hat, und wir hatten ungefähr wirklich so 2000 Leute haben denen zugeschaut, er hat von Jesus erzählt. Von Jesus erzählt, wie er ihn durchbegleitet durch die Zeit und er hat ein riesen Zeugnis von sich gegeben. Und es war für mich so ein Beispiel zu sagen, wenn wir mit beiden Beinen in der Bibel gegründet sind und Jesus im Herzen haben, dann können wir mutig und stark durch die Welt gehen, weil wir wissen, mit wem wir unterwegs waren, mit wem wir unterwegs sind. Und genauso war das auch mit den Jüngern. Sie waren mit Jesus unterwegs, weil sie von ihm gesandt worden sind. Und daher kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo die 12 Namen uns genannt werden. Vers 16. Und er setzte die 12 ein. Simon, ihm gab er den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, dem Bruder des Jakobus, ihm gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Ich denke, die ersten Namen, die bekommen wir wahrscheinlich noch so aus dem FF irgendwie raus. Also Petrus, Jakobus, Johannes und dann fängt es, also mir geht es zumindest so, dann fängt es so an, immer dünner zu werden. Bis zum Letzten, das weiß man dann doch wieder, das ist Judas, den kennt man, der wird immer als Letzter auch genannt. Und wir müssen auch ehrlicherweise sagen, über nicht jeden Jünger wissen wir sehr viel, weil einfach nicht viel berichtet wird in der Bibel. Wir finden in der Bibel 4 Listen, wo uns die Jünger aufgelistet werden. Das sind in den Synoptikern, das sind diese 3 Evangelisten. In Matthäus 10, Markus, das ist jetzt der Vers, den wir heute haben. Lukas 6 finden wir eine Liste. Johannes hat selbst keine Liste, aber erzählt viel darüber, gibt viel Informationen weiter über die Berufung. Und die 4. Liste, die finden wir in Apostelgeschichte. Das ist dann sozusagen die Nachwahl von Matthias. Und wir merken hier, wenn wir die Listen nebeneinander legen, dann merken wir, dass die Namen nicht identisch sind. Es gibt Unterschiede in den Namen. Aber das muss uns nicht beunruhigen, sondern es liegt einfach daran, dass sie zum Teil mit ihrem Geburtsnamen oder mit ihrem Beinamen genannt werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit ihrem Spitznamen. Und hier kommen wir zur Frage, wieso gibt Jesus ihnen Spitznamen? Was mir so nicht bewusst war, aber das ist in der Vorbereitung in Wikipedia nachgelesen, da heißt es tatsächlich, ein Spitzname, das kommt aus dem 17. Jahrhundert, das kommt wirklich spitz, verletzend kommt er her, ist ein Ersatzname für einen realen Namen einer Person oder einer Sache. Dieser Beiname kann auch eine Unvollkommenheit andeuten. Vielleicht hat der ein oder andere von uns heute auch irgendwelche Spitznamen. Ich denke, heute drückt es weniger einen Mangel aus, sondern kommt wahrscheinlich oft aus einer Situation oder eine Eigenschaft wird damit benannt. Und manchmal muss man sagen, sind uns die Spitznamen bekannter als die eigentlichen Namen. Mir ging es so, als mein Freund Waldemar Gohl, der kam zu uns in die Gemeinde und Willi kam auf mich zu, hat mir eine Postkarte gegeben, hat mich gefragt, ob ich Waldemar Gohl in unserer Gemeinde willkommen heißen kann. Und ich habe mich gefragt, wer ist Waldemar Gohl? Das ist Bob. Jeder kennt Waldemar unter Bob. Und deswegen war es für mich, okay, es ist mein Freund, ich habe ja nicht wenig Zeit mit ihm verbracht. Und manchmal ist es wirklich so, Spitznamen sind bekannter als die eigentlichen Namen. Aber es ist auch tatsächlich so, dass diese Beinamen eine Unvollkommenheit ausdrücken können. Und das sehen wir hier bei Simon. Jesus gibt Simon den Spitznamen oder diesen Beinamen Petrus. In Johannes 1, Vers 42 heißt es, und er führte ihn zu Jesus, also da kommt Andreas, führte Petrus zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Petrus ist das griechische Wort für Fels und Kephas ist das aramäische Wort für Fels. Aber interessant ist zu sehen, dass er sagt, du sollst Fels heißen. Du wirst erst ein Fels sein, du bist noch kein Fels, du bist Simon, aber du sollst. Und das sieht man an einigen Situationen in der Bibel. Da heißt es zum Beispiel selbst, dass in 2. Petrus, da schreibt er über sich, Simon Petrus, Knecht und Apostel Christi und so weiter. Also selbst Petrus sagt nicht, ich bin jetzt nicht mehr Simon, sondern ausschließlich Petrus oder Kephas, sondern er nennt seinen Namen immer wieder mit. Oder in Lukas 22, Vers 31 sagt Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du dann umkehrst, zu stärken deine Brüder. Er sendet Simon, Simon ganz bewusst, ihm zu sagen, du bist noch nicht so weit, aber der Satan wird euch versuchen auszusieben, er wird euch schütteln, er wird versuchen, euch sozusagen auseinanderzubringen, aber ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du dann umkehrst, dass du deine Brüder stärkst, dass du dann zum Felsen wirst. Lass uns mal die Eigenschaften von Petrus anschauen. Petrus, sehr impulsiv. Er geht als erster voran, er macht den Mund auf, er zückt das Schwert und kurze Zeit später verratet er Jesus. Er war nicht der stabilste überhaupt. Er war eher euphorisch, er war ein Pionier, er war aber nicht sehr konsequent. Er war nicht gefestigt. Und als ich mich so mit dem Texten beschäftigt habe, da habe ich selbst gemerkt, okay, Jesus holt Simon nicht zu sich, weil er so stabil ist, sondern weil er erst stabil werden sollte. Und wir sehen das auch später, dass Petrus eine Säule der jüdischen Gemeinde geworden ist. Durch diese ganze Demütigung hindurch wurde er zu einer Säule für die jüdische Gemeinde und für uns ein Riesenglaubensvorbild. Wir werden nicht jede Person so durchgehen, aber lasst uns einfach so ein paar Personen mit anschauen. Zum Beispiel die beiden Brüder Jakobus und Johannes. Sie bekommen den Beinamen Boanerges oder Donnersöhne, wird uns gleich in der Bibel erklärt. Von Johannes wissen wir, dass er eher so ein Apostel der Liebe genannt wird, den Jesus lieb hatte. Wahrscheinlich war er auch der Jüngste, ist als letzter gestorben, hatte auch dann die Offenbarung geschrieben. Von Jakobus wissen wir, dass er der erste Märtyrer war. Und eine mögliche Erklärung, wieso sie Donnersöhne genannt werden, könnte aus Lukas 9, Vers 51 kommen. Und zwar lesen wir davon, dass Jesus durch Samaria reist, durch das Gebiet, was die Juden eigentlich gemieden haben. In der Regel fahren sie immer drumherum. Und Jesus sendet Boten aus, um eine Übernachtung zu finden. Und die Bewohner, die bekommen mit, dass es Jesus ist, der auf der Durchreise ist nach Jerusalem, und sie nehmen ihn nicht auf. Und dann lesen wir von Jakobus und Johannes, die sagen: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Die beiden haben diese Arroganz der Samarier nicht ausgehalten und steigerten sich so rein, und dass sie sagen: Herr, wenn du willst, dann lass uns Feuer vom Himmel und dieses ganze Gebiet verzehren. Aber Jesus lässt das nicht zu. Jesus weist sie zurück. Aber vielleicht kommt daher auch so diese Brisanz oder dieses Wollen oder dieses Donnersöhne sehr hinterher zu sein. Der Jünger Andreas, von dem lesen wir auch nicht sehr viel, aber wir wissen von Andreas, dass er der Bruder von Petrus ist, und zusammen mit Jakobus und Johannes arbeiten sie am selben See. Und Andreas war einer der ersten Jünger, weil er Petrus zu Jesus gebracht hatte. Wir wissen nicht viel über ihn, aber an der Art und Weise, wie er unterwegs war, ist er wahrscheinlich sehr evangelistisch gewesen. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht Petrus zu Jesus geführt und ihm davon erzählt. Wir lesen von einem Jakobus, der Sohn des Alpheus. Er hatte den Beinamen der Kleine. Oder von Thaddäus. Er wird auch immer wieder Apostel vieler Namen genannt. Und sein eigentlicher Name ist Judas, also nicht Iskariot, aber unter dem Namen, anderen Namen findet man den. Oder Lebaeus, was so viel heißt wie Herzkind oder ein Muttersöhnchen. Das deutet vielleicht so ein bisschen auf seine Wesensart hin. Wir finden in den Namen den Thomas, den Zweifler. Wir lesen von einem Simon, dem Zeloten. Ein Zelot, der gegen die römische Besatzungsmacht damals gekämpft hat. Er war bereit, für sein Land zu sterben. Er war bereit, jederzeit einen Terrorakt auszuüben. Und es waren so Zeloten, es waren so Männer, die sind mit einem Messer in der Tasche durch die Gegend gelaufen. Die waren quasi jederzeit bereit, wirklich einen Terrorakt auszuüben. Und dem ganz krassen Gegenzug dazu beruft Jesus auch Matthäus. Matthäus, ein Zöllner, der mit den Römern zusammengearbeitet hat, der mit den Römern das eigene Volk ausgebeutet hat. Wir würden sagen, das war ein Kollaborateur, der übergelaufen ist. Ich glaube nicht, dass Matthäus ein gutes Ansehen in der Bevölkerung hatte, sondern im Gegenteil, wurde bespuckt, wurde gemieden. Und dann sehen wir auch noch einen Judas, einen Verräter, der in den eigenen Reihen mit dabei ist. Diese ganzen unterschiedlichen Personen hat Jesus in seine Nachfolge gerufen. Wir sehen also, dass Jesus als Grund für die Gemeinde nicht die theologische Elite ausgewählt hat, sondern er hat Unbekannte ausgewählt. Er hat quasi Nobodies ausgewählt. Es waren nicht die Überflieger in Israel, die man gekannt hat, die vorne mit dabei waren, sondern ganz im Gegenteil. Wir lesen sogar an anderer Stelle von Petrus und Johannes, wo sie vor dem Hohen Rat redeten und sich für ihre Wunder rechtfertigen mussten. Und das steht in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da steht: Sie, also der Hohe Rat, sahen aber den Freimut, den Petrus und Johannes, und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie wussten, dass sie damals mit Jesus unterwegs waren, und sie sagen, es sind Ungelernte. Wenn wir uns den Wortlaut oder das griechische Wort für Ungelehrte anschauen, dann steht da Agrammatos. Das sind Menschen, die keine Grammatik kannten. So wurden sie von der Elite beschrieben. Das waren damals die. Oder diese einfachen Ungebildeten. Da steht Idiotos. Und wir kennen das. Das Wort kommt wirklich von Idioten. Das hat jetzt einen sehr negativen Touch bekommen. Damals war es eher so einfache Ungebildete. Aber das steckt dahinter. So hat die Elite damals über die Jünger gedacht und geredet. Und Jesus sucht sich genau diese Menschen aus, die wir nie aussuchen würden. Die sich geeignet fühlen, die hat er verworfen. Er hat die Weisheit der Welt verworfen. Das lesen wir in 1. Korinther. Und interessant ist auch, dass die Jünger sich nicht von einem Moment auf den anderen komplett verändert haben. Ich glaube, Jesus hatte manchmal richtig zu knabbern mit denen. Hier mal einige Punkte. Man sagt, die Jünger hatten einen Mangel an geistlichem Verständnis. Das sieht man immer wieder, dass Jesus sagt, versteht ihr nicht? Die sehen diese Wunder, sie sehen, dass Jesus auferstanden ist. Und dann sagt Jesus, oh ihr Unverständigen, habt ihr immer noch nicht verstanden, dass ich leiden und sterben muss, obwohl sie mit ihm unterwegs waren? Oder ihnen fehlt es auch an Demut. Sie wollten immer die Frage, wer ist der Erste unter ihnen? Es gab Streit oder einen Mangel an Glauben, die Sturmstillung. Da sagt Jesus, oh ihr Kleingläubigen. Oder ein Mangel an Hingabe. Wir kennen die Geschichte von Petrus und Thomas, wo es heißt, wo sie sagen, ja lasst uns hingehen und mit ihm sterben. Und im nächsten Moment flüchten sie. Oder den Mangel an Kraft. In ihrer eigenen Kraft hätten die Jünger oder die Apostel nichts tun können. Sie hätten keine Möglichkeit, Dämonen auszutreiben, wenn Jesus ihnen nicht diese Kraft geben würde. Wieso nimmt Gott diese fehlerhaften Menschen an? Weil Gott die Weisheit der Welt verworfen hat. Damit absolut klar ist, dass nicht ihre, sondern Gottes Kraft ist. Dass klar ist, dass Gottes Kraft notwendig ist für dieses Amt. Die Grundlage der Gemeinde legte auf Menschen mit Mangel. Und so sehen wir auch, dass die Gemeinde aus begnadigten Sündern besteht, damit Gott darin verherrlicht wird und nicht der Mensch. Wen wollte Jesus? Er wollte Egozentriker, er wollte Hochmütige, er wollte Muttersöhnchen, er wollte Freiheitskämpfer, politische Aktivisten, er wollte einen Kollaborateur, er wollte Verräter, er wollte Feiglinge. Und jetzt schaut mal in die Gemeinde Jesu, wer in den Reihen sitzt. Es sind Egozentriker, es sind Hochmütige, Muttersöhne, politische Aktivisten, Feiglinge, ängstliche Querdenker, Menschen mit rechter Gesinnung, Menschen mit liberaler Gesinnung, alles mit dabei. Gott hat nicht die geistliche Elite gewählt, sondern er hat dich und mich gewählt. Und hier auch nochmal der Aufruf, wenn in den nächsten Tagen dazu aufgerufen wird, sich taufen zu lassen, dann möchte ich dir Mut machen. Dann möchte ich dir Mut machen, Jesus zu bekennen. Wenn du dich nicht würdig fühlst oder denkst, das ist für die anderen, ich schaffe das nicht, dann ist diese Botschaft genau für dich. Jesus will genau dich mit all deinen Schwächen. Aber vielleicht gibt es auch diese Situation, wo du dich gut fühlst, wo du mit dem Herrn unterwegs bist, wo alles läuft, dann stell das nicht unter den Scheffel. Helfe den Menschen, helfe anderen Menschen um dich herum, denen es vielleicht nicht so gut geht. Wir brauchen in den Gemeinden, wir brauchen auch Menschen, die positiv sind. Das darf man heute so gar nicht formulieren eigentlich, weil es einen anderen Blick oder verwirft, aber Menschen, die gut gestimmt sind, die einfach mit dem Herrn unterwegs sind und ein Zeugnis sind. Das ist nicht immer alles schlecht. Ich mag diesen Ausdruck, in den USA hört man den immer wieder, da sagt man irgendwie Church Family. So, wenn man die Gemeinde begrüßt, da sagt man Church Family. Im Deutschen klingt das irgendwie nicht ganz so interessant. Kirchenfamilie, Familiengemeinde, also wenn jemand da irgendwie eine gute Idee hat, kommt gerne auf mich zu. Aber was mir daran gefällt, ist der Begriff, dass es eine Familie aufzeigt. In einer Familie, da suchen wir uns die anderen nicht aus. Da prallen unterschiedliche Menschen aufeinander, verschiedene Charaktere. Und dennoch wissen wir, dass wir zu einer Familie gehören, dass wir zusammengehören. Und deswegen redet wahrscheinlich die Bibel auch von Brüdern und von Schwestern. Und wenn ich das irgendwie in meinem Arbeitsumfeld sehe, dann muss man sagen, ein Team, wo man sagt, das ist heterogen, was nicht so zusammenpasst, was irgendwie... Ja, wo unterschiedliche Charaktere sind, dann tut es mir manchmal schwer, weil ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, muss ich ehrlich sagen. Aber Tatsache ist, wenn ein paar Richtlinien beachtet werden, sind Teams, die unterschiedlich ticken, meistens die erfolgreicheren Teams. Und deswegen sehen wir, das Ziel einer Gemeinde ist nicht, dass wir am Ende alle irgendwie gleich aussehen, dass wir irgendwie denselben Geschmack haben, dass wir dieselben Hobbys haben, sondern dass wir uns gemeinsam unter das Wort Gottes stellen, dass wir das Abendmahl nehmen, um an das Leiden und Sterben an Jesus zu denken, dass wir zusammen beten und dass wir gerne Zeit miteinander verbringen. Obwohl wir unterschiedlich sind und Schwächen haben. Ich habe mal einen schönen Satz gefunden, wo Gemeinde Jesu draufsteht, ist ein Wille zur Einheit drinnen. Wo Gemeinde Jesu draufsteht, da ist ein Wille zur Einheit drinnen. Und an der Stelle möchte ich jedem wirklich auch das Beispiel nahelegen oder diesen Mut machen, an diesem Überraschungscafé teilzunehmen. Ich bin nicht der Organisator, aber ich liebe dieses Event, weil es gibt uns die Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise zusammenzukommen, ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen, mit Menschen, mit denen wir sonst wahrscheinlich irgendwie nicht, zu denen wir nicht einfach so nach Hause kommen würden. Und für mich persönlich, obwohl ich jetzt kein introvertierter Mensch bin, aber ich selbst muss mich auch ab und mal überwinden. Und da habe ich zum Glück eine Frau, die sagt, nee, ganz klar, wir melden uns an, egal als Gastgeber oder als Gast. Lass uns Gebrauch davon machen. Ich finde, das ist eine Riesensache, uns besser kennenzulernen, auf einer ganz natürlichen Art und Weise uns kennenzulernen. Und deswegen will ich da einfach nur an der Stelle Mut machen, teilzunehmen, mitzumachen. Und nicht um des Events wegen, sondern einfach nur, um es besser kennenzulernen. Die Möglichkeit geben, uns besser kennenzulernen. Ich habe heute die Schwächen der Jünger stark betont, das ist mir schon klar. Aber man muss einfach dazu sagen, dass sie auch Großartiges geleistet haben. Darum war es mein Ziel heute nicht, schlecht über die Jünger zu reden, auf keinen Fall. Oder sich irgendwie über sie zu erheben. Das ist nicht mein Ziel. Sondern aufzuzeigen, dass Jesus das Geringe berufen hat oder das Geringe ausgewählt hat, um etwas Großartiges, seine Gemeinde zu bauen. Und die Jünger haben durch die Lehre und den Dienst, durch ihre Hingabe, indem sie sich gebrauchen haben, Großartiges geleistet. Und so ist es, wir kommen, und so müssen wir ehrlich sein, wir kommen mit leeren Händen eigentlich zu Jesus, aber lass uns da nicht stehen bleiben und zu sagen, wir sind alle einfach nur schlecht, sondern unser Bestes geben, um Gottes Reich zu bauen. Unser Bestes geben, nicht irgendwelche Reste oder irgendwie die restliche Zeit, sondern das Beste geben, um Gottes Reich zu bauen. Mich gebrauchen zu lassen, meine Gaben einzusetzen, meine Talente einzusetzen und gleichzeitig zu wissen, dass ich schwach bin und gleichzeitig zu wissen, dass ich begrenzt bin. Welche Jünger würdest du wählen? Welche Jünger würde ich wählen zum Apostelamt? Ich hätte ein paar richtig gute Theologen geholt. Ich hätte ein paar richtig gute Schriftgelehrten, so Nikodemus, der irgendwie offen war dafür. Ich hätte versucht, irgendwie Überlebenskünstler an Bord zu holen. Einen, der sich in der Natur gut auskennt. Schließlich war Jesus ja viel unterwegs, musste Zelte bauen, hatte nicht immer ein Bett zum Schlafen. Ich würde einen Handwerker holen, falls irgendwas kaputt geht. Braucht man immer jemanden, der etwas repariert. Den reichen Jüngling würde ich nicht einfach gehen lassen. Es ist immer gut, jemanden zu haben, wo man eine solide Basis hat, der finanziell gut aufgestellt hat, um einfach finanziell gut dazustehen. Aber Jesus ruft nicht die, sondern Jesus ruft die, die bereit sind, sich zu verändern, verändern zu lassen, um Gottes Reich aufzubauen. Das ist das, was Jesus will. Amen. Wem möglich ist, bitte ich einfach aufzustehen und ich würde am Ende beten. Jesus Christus, wir verstehen oft gar nicht so, wie du unterwegs bist, was in dir vorgeht. Und das zeigt einfach nur, wie begrenzt wir sind. Aber wir sehen in der Bibel, dass du einen Plan hast. Du erwählst Menschen zu Aposteln, auf die wir uns heute berufen dürfen, die vieles Gutes getan haben, die vieles uns weitergegeben hat als Gemeinde. Und du hast sie benutzt und sie haben dich gebrauchen lassen. Und das ist unser Vorbild heute, dass wir uns genauso einfach wie die Jünger damals heute von dir gebrauchen wollen, obwohl wir ganz genau wissen, dass unsere Fähigkeiten begrenzt sind. Aber wir wollen uns gebrauchen lassen, um hier als Gemeinde vor Ort einfach gestärkt zusammen zu sein mit den ganzen Unterschieden, die wir irgendwie in sich haben, aber dass wir einfach diesen Willen zur Einheit haben und dass wir einfach Lust drauf haben, gemeinsam Gemeinschaft zu haben, um dein Reich zu bauen. Amen.